Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Spatzen sind die Kinder von Tauben. In der Drogerie gibt es Drogen. Und die Welt war früher schwarz-weiß, klar, ne? So wie auf den Fotos von Oma. Als Kinder glauben wir schon manchmal ziemlich seltsame Sachen. Als Teenies vielleicht jetzt auch noch. Und manchmal kann es ganz schön dauern, bis wir checken, nee, das ist eigentlich ganz anders. Unser Podcast-Thema heute, what? Warum hat mir das keiner früher gesagt? Ihr hört Lennart, er bloggt über die Dinge, die er inzwischen weiß, die er damals gern gewusst hätte. Helena dachte immer, sie sei nicht cool genug für ihren Beruf. Und unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Johanna Sargmeister ist draußen rumgeflitzt und hat euch mal gefragt, was habt ihr mal geglaubt, was dann gar nicht so war?
Als ich noch klein war, da gab es eine Bäckerei oder so einen Laden hier in Berlin, der hieß wie ich, also ich heiße Dennis. Meine Eltern haben immer gesagt, das ist meiner. Da habe ich mich immer gefreut, ja, ich werde später reich, ich habe einen Laden. 10 Jahre später habe ich immer noch kein Geld, was ist denn hier los?
Meine Mama hat mir das irgendwie mal so dumm erklärt, dass wenn halt ein Kind geboren wird, dass es ein Setzkasten ist und dann ist so die Augen von Oma und die weiß nicht, die Haare von Papa und alles so zusammengewürfelt wird und dann so eine Person draus entsteht, was halt gar keinen Sinn macht.
Als ich so Radio gehört habe, dachte ich, die singen extra für mich, also dass es extra speziell für mich ist.
Wann kam dann der Moment, dass du gecheckt hast, doch nicht, ist ja für alle?
Nachdem ich wusste, dass es andere Sender auch gibt.
Meine Eltern sind gläubig und da war ich als kleines Kind fest davon überzeugt, dass Beten dazu führt, dass alles passiert, was ich möchte. Und ich hatte eine kleine Katze und die war sehr scheu und dann habe ich beschlossen, ich bete jetzt dafür, dass die jetzt unter dem Sofa hervorkommt und die kam nicht. Und dann war ich erstmal ziemlich geschockt damals, weil ich dachte, dass man damit Wünsche erfüllen kann.
Früher als Kind dachte ich, dass Wrestling echt wäre und mit 12 oder so wurde mir klar, dass es nicht echt ist. Und ja, es war gar nicht so einfach, das zu verarbeiten. Ich dachte, es wären voll die brutalen Typen, aber dann habe ich gemerkt, wie peinlich dieser Sport eigentlich ist.
Ich wollte eigentlich zum Beispiel mal Astronaut werden, aber das, was ich jetzt studiere, hat jetzt nichts damit zu tun zum Beispiel. Ich studiere jetzt zum Beispiel Lehramt. Und man merkt dann halt auch schon, dass die Realität und die Träume und die Verwirklichung, also dass auf jeden Fall viele Berge dazwischen liegen.
Und bist du dann jetzt enttäuscht deswegen?
Nö, jetzt kann ich auch über mein mobiles Smartphone und auch das Universum auch schon ein bisschen bereisen.
Als Kind hat man keinen großen Wert darauf gesetzt, woher du kommst oder wie du aussiehst oder welcher Religion du angehörst. Und mit der Zeit merkt man einfach, dass die Leute extrem darauf achten und dass man dann darauf reduziert wird.
Merkst du das, weil du ein Kopftuch trägst?
Genau, zum Beispiel, ja.
Früher dachte ich, dass Geld glücklich macht. Das macht nicht glücklich. Ich habe einen Werkstudentenjob gemacht, habe Geld verdient und ich war nicht glücklicher.
Ja, manchmal ist es aber auch ganz schön, würden die Sachen stimmen, an die wir früher geglaubt haben. Die Zahnfee, die schien mir doch eine sehr nette Person zu sein.
Deutschlandfunk Nova.
So in der Pubertät, in den schlimmsten Teenie-Krisen, wie schön wäre es gewesen, wenn wir uns mal kurz hätten selbst treffen können. Eine ältere Version von uns, mit dem Wissen von heute natürlich, und uns dann einfach mal so ein bisschen Sugar geben können, so ein bisschen Mut zu sprechen können. Lennart, der hätte das auch gebrauchen können, das hätte ihm vielleicht einiges an Schmerz und Wirrwarr erspart. Er ist dieses Jahr 30 geworden und so im Rückblick, da sind ihm ein paar Sachen aufgefallen, er hat das auf einer Liste festgehalten, die hätte er gerne früher gewusst. Ich habe ihn gefragt, Lennart, wenn du Lennart mit 20 und Lennart mit 30 vergleichst, wie stark unterscheidet ihr euch?
Die unterscheiden sich schon. Ich würde fast sagen, das sind zwei unterschiedliche Charaktere. Der 20-jährige Lennart, der liebt das Abenteuer, der möchte etwas erleben, aber der weiß halt auch noch nicht genau, was ihm das Leben überhaupt bieten kann. Und der 30-jährige Lennart, der hat dann tatsächlich schon ein Abenteuer erlebt oder vielleicht sogar mehrere. Und er ist jetzt eher tatsächlich ein bisschen eher dabei zu sortieren, was da alles passiert ist, um zu verstehen, wie es denn weitergehen soll.
Was sind denn die wichtigsten Sachen, die du gerne früher gewusst hättest, zum Beispiel in Beziehungen?
Ja, in Beziehungen habe ich, glaube ich, gelernt, dass es meistens gar nicht erstmal darum geht, in wem man sich verknallt, in wem man sich verliebt, sondern dass man erstmal sich selbst lieben muss, dass man sich selbst kennen muss, um überhaupt für jemanden liebenswert zu sein oder um tatsächlich auch lieben zu können. Also das war so, ich glaube, eine Sache, die ich auf jeden Fall in meinen 20ern gelernt habe.
Es hört sich so an, als wärst du ein paar Mal gestolpert, bevor du diese Erkenntnis hattest.
Ja, ich glaube, das Stolpern, das gehört vor allem in den 20ern extrem dazu. Denn man macht ja so seine eigenen Erfahrungen. Man zieht von zu Hause aus, man versucht, so seinen eigenen Weg im Leben zu finden. Und ich glaube, man stolpert nicht nur in Beziehungen, sondern man stolpert auch auf seinem Weg ins Berufsleben. Man stolpert vielleicht auch mal mit Freunden. Aber ich glaube, solange man dieses Stolpern für sich nutzen kann, um irgendwie auch vielleicht mit so ein bisschen Selbstironie für sich selbst was mitzunehmen, dann ist eigentlich jeder Stolperer ein Weg in die richtige Richtung.
Apropos Beruf, was hast du so jobtechnisch gelernt? Was kannst du da uns mitgeben?
Ich war ehrlich gesagt recht orientierungslos. Ich war orientierungslos nach meinem Abitur. Im Endeffekt, die Welt ist groß, man selbst ist klein. Und ich habe erstmal angefangen, ich habe eine Berufsausbildung gemacht. Ich habe eine Berufsausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen hinter mich gebracht. Das war ehrlich gesagt eine tolle Zeit, auch wenn sich der Ausbildungstitel ein bisschen spröde anhört. Und danach war mir aber recht schnell klar, okay, ich möchte mich vor allem gerne weiterbilden, weil mir hat vor allem das Lernen viel Spaß gemacht. Und dann bin ich im Endeffekt weiter an die Uni gegangen und habe an der Uni dann Wirtschaftswissenschaften studiert. Und parallel dazu habe ich irgendwie aber auch das Interesse an irgendwie Kultur und Politik entdeckt. Und darüber, über dieses Studium, bin ich dann im Endeffekt in das Startup-Leben reingerutscht. Das war im Endeffekt so meine Learning Journey der 20er.
Also dein Learning konkret war dann?
Mein Learning konkret war im Endeffekt, dass es vor allem darum geht, für sich das zu finden, wo man drin aufgeht. Also wo man echt mit Leidenschaft dabei ist, wo man auch irgendwie abends um 8, wo man vielleicht für viele Sachen einfach keine Lust mehr hätte, dann da noch weitermacht, weil es einfach Spaß macht.
Was hättest du denn gerne früher über dich selbst gewusst?
Was mir Spaß macht. Vermutlich ist es das. Vermutlich ist es das, dass man im Endeffekt ja erstmal sich auch in verschiedenen Situationen erleben muss, um zu erkennen, in welchen Situationen man sich wohlfühlt. Und dieses Wohlfühlen ist dann im Endeffekt ja genau so ein Gradmesser, den man dann anlegen kann an bestimmte Erlebnisse in seinem Leben. Aber diese Wohlfühlerlebnisse, die muss man ja tatsächlich erst machen. Die kann einem kein anderer irgendwie abnehmen. Man kann sich irgendwie vielleicht daran orientieren, was anderen Spaß macht. Aber ob das einem dann wirklich selbst in der Situation auch so geht, das steht meistens noch im anderen Blatt Papier.
Du hast ja auf deinem Blog so eine richtige Liste angelegt, was du gelernt hast in den letzten 10 Jahren. Was ist denn so deine Lieblingserkenntnis?
Meine Lieblingserkenntnis, aber das stimmt, ich habe mich versucht, mit einer Liste da durchzuhangeln. Meine Lieblingserkenntnis ist vermutlich eine, die sich um mich persönlich dreht. Und das ist etwas, was ich vielleicht auch gerade schon angeschnitten habe, nämlich dass es im Endeffekt darum geht, sich selbst lieben zu lernen. Und dieses Selbstlieben lernen ist ja vor allem als junger Mensch nicht einfach, denn man hat keinen großen Besitz. Man sieht im Zweifel ein bisschen als Junge ein bisschen komisch aus, weil man irgendwie durch die Pubertät ein paar Pickel im Gesicht hat. Und da ist es nicht so einfach, teilweise auch so eine gewisse Selbstliebe zu sich aufzubauen. Aber das war im Endeffekt eine der wesentlichen Dinge, die ich, glaube ich, in meinen 20ern mitgenommen habe, um im Endeffekt ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Ich glaube, ein Tagebuch ist auch eine gute Inspirationsquelle für, mein Gott, was habe ich früher denn da gedacht, ey. Hui.
Deutschlandfunk Nova.
In einem Kinderkopf, da ergibt ja ganz vieles ganz schnell Sinn, wenn es sich für uns logisch anhört. Magic Ange, der hat uns auf Social Media einen Kommentar geschrieben. Als kleines, 5-jähriges DDR-Kind habe ich statt Westen immer Wespen verstanden und dachte, wir dürfen nicht rüber, weil es dort wegen der vielen Riesenwespen so gefährlich wäre. Genauso dachte ich, dass Sex eine Erfindung aus dem Westen ist, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es bei uns Menschen jemanden gibt, der sowas Ekliges machen würde. Ja, ihr hört jetzt Rahel. Sie kommt aus Zittau, das ist im Südosten Sachsens, und sie wurde von ihrem ostdeutschen Umfeld auch geprägt in Sachen Religion. Sie hat da ihre eigenen Rückschlüsse gezogen.
Bei mir war so der Irrglaube, dass eigentlich die meisten Menschen Atheisten sind. Ich bin zwar selber auch aus einer evangelischen Familie, aber ich bin das halt so gewöhnt, dass man immer erstmal davon ausgeht, eigentlich sind die meisten Atheisten. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass bei mir in der Klasse auch irgendwie der Großteil in Ethikunterricht gegangen ist und man Klassen zusammenlegen musste für den Religionsunterricht. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, als ich mich mit einem eher jungen Mann aus Köln irgendwie mal getroffen hatte, dass das so gar nicht zustimmt, kam halt irgendwie das Gespräch mit auf, naja, bist du auch in der Kirche oder bist du Atheist oder so? Und er wirkte da relativ entrüstet, dass ich ihn halt gefragt habe, ob er Atheist wäre und war dann so, nee, natürlich nicht. Ich bin natürlich Katholik, was für eine blöde Frage. Und ich war dann natürlich erstmal ein bisschen verwirrt, aber ja, mir ist dann so ein bisschen ein Licht aufgegangen, na gut, vielleicht ist das ja auch manchmal woanders anders, dass man halt nicht unbedingt Atheist ist.
Rahel ist selbst nicht in der DDR aufgewachsen, sie ist nach der Wende geboren. Ihre Klassenkameraden, die waren aber fast alle im Ethikunterricht und da hat sie gedacht, hey, wahrscheinlich sind alle um mich rum Atheisten.
Deutschlandfunk Nova.
Was dachtet ihr, was ihr früher mal werdet? Meine Pläne haben immer nur bis Holzflugzeug bauen gereicht und so ein bisschen rumreisen, das habe ich mir zugetraut. Helena, die ist heute Tätowiererin, dabei dachte sie früher immer, sie sei nicht cool genug für die Szene. Helena, wie waren denn da bitte die Leute um dich rum in dieser Tattoo-Szene?
Naja, eigentlich war das so ein Klümmel halt, ne? Das war also... Die eine coole Person hat mit der anderen coolen Person rumgehangen und die haben halt coole Sachen gemacht. Also so zum Beispiel halt haben die dann Geschichten erzählt von früher halt, wie sie dann irgendwelche Züge bemalt haben und dann vor den Bullen weglaufen mussten oder solche Geschichten halt. Und da war ich halt immer zu ängstlich für.
Und hast du zu diesem Zeitpunkt irgendwann mal geglaubt, dass du auch tätowieren wirst, als du da so in der Szene drin warst?
Nein, also ich habe das bis kurz bevor ich angefangen habe zu tätowieren eigentlich nicht geglaubt. Also da gehören ja mehrere Sachen dazu, ne? Also da gehört ja auch ein immenses Selbstvertrauen dazu, dass man sagt, so, ich schaffe das, jetzt eine Linie auf eine Haut zu ziehen und die wird gut sein und damit kann ich quasi leben, dass die Person ein Leben lang das auf der Haut trägt, so. Und ja, das war halt ziemlich lange, hätte ich mir das halt nicht zugetraut. Wurde dann eigentlich erst dadurch, dass ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, das vielleicht doch zu machen, dadurch, dass ich gesehen habe, wie toll ich diesen Beruf finde und was da halt eigentlich alles mitschwingt und wie viel man da halt eigentlich auch bewegen kann, so in den Menschen, habe ich halt dann meine eigene Unsicherheit erstmal zurückstecken können, weil ich das so sehr wollte, diesen Beruf zu lernen.
Gab es denn auch Frauen in der Szene, an denen du dich vielleicht orientieren konntest?
Also am Anfang, so vor 12 Jahren, waren das noch nicht so viele. Da kenne ich 2, die damals schon tätowiert haben. Mittlerweile hat sich das natürlich sehr, sehr stark verändert, wie ich finde, zum Positiven. Und für mich waren dann halt auch eben ausschlaggebend, dass ich gesehen habe, dass es jetzt mehr Frauen gibt, die tätowieren. Oder Menschen gibt, die einen anderen Anspruch ans Tätowieren haben, um das jetzt mal sozusagen von diesen Genderrollen wegzuholen, dass ich dadurch quasi mich so empowered gefühlt habe und gedacht hatte, okay, naja gut, vielleicht kann ich das dann doch auch.
Denkst du heute manchmal immer noch, so richtig gehöre ich hier nicht rein, irgendwie bin ich doch nicht so cool wie die anderen oder ist es komplett weg?
Nee, das ist natürlich nicht komplett weg. Und gerade in so Zeiten von Instagram muss man, glaube ich, auch sehr aufpassen, dass man ja schön bei sich selber bleiben kann. Ja. Und natürlich habe ich das viel noch, dass ich denke, dass ich nicht so cool bin wie die anderen oder dass andere das halt irgendwie cooler oder besser machen als ich. Aber ich habe mittlerweile zum Glück halt auch MitstreiterInnen und Mitstreiter, die ähnliche Gefühle haben wie ich und man kann sich da dann halt drüber austauschen und dann merkt man wieder, okay, es geht anderen genauso wie mir und zusammen kann man dann sozusagen wieder gestärkt rausgehen und sagen, na, wir können das aber auch.
Früher hast du geglaubt, du bist nicht cool genug für den Beruf, den du gerade ausübst. Was möchtest du anderen Frauen jetzt auf den Weg geben? Ich habe gesehen, du empowerst ja auch.
Ja, also am wichtigsten finde ich eigentlich, dass es egal, was man vorhat zu machen, dass man da dahinter steht und sich nicht davon abschrecken lässt, wer da jetzt sonst noch so mitmischt, sondern dass man sich vielleicht halt auch irgendwie an anderen, zum Beispiel Frauenvorbildern halt irgendwie orientiert, wo man das Gefühl hat, mit denen kann ich gut zusammenarbeiten. Ob das jetzt Frauen oder Männer sind, das ist eigentlich wurscht.
Tätowieren sollte kein Macker-Ding sein, das sagt Helena. Sie hat früher immer gedacht, dass sie nicht cool genug ist, den Job als Tätowiererin auszuüben. Jetzt zieht sie ihn durch. Das mit den Spatzen, ne? Dass die Kinder von Tauben sind, das hat sich für meinen Cousin dann auch mal mit Anfang 20 geklärt. Das war der Ab 21 Podcast, eine Folge, die ihr mitgestaltet habt. So viele Kommentare gab es noch nie so fix zu einem Thema bei uns auf Insta. Ich bin Charlene Rogal und sage bis zum nächsten Mal.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Steinheim. Wegen eines möglicherweise zu hohen Glutengehalts ruft das Unternehmen Hanfzeit zwei seiner glutenfreien Hanfprodukte zurück. Betroffen seien die Produkte Hanfmehl und Hanfsamen ganz. In den Verpackungsgrößen 250 und 750 Gramm teilte das Unternehmen mit. Nach Angaben des Portals der Lebensmittelwarnungen der Bundesländer wurden die Produkte in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen vertrieben. Weil größere Mengen Gluten enthalten sein könnten, könne der Konsum für empfindliche Verbraucher eine gesundheitsschädliche Wirkung haben, hieß es in der Mitteilung von Hanfzeit. Bleibt zu hoffen, dass sich Betroffene noch nicht an den Hanfprodukten satt gegessen haben. Denn dann drohen Bauchkrämpfe, Durchfall und Verdauungsbeschwerden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.